Das sind die Liedhaber. Mit Pat und Ash.
Hallo Ash.
Hallo Pat.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Liedhaber. Die Tage werden kürzer, es wird dunkler, der Winter kommt, aber wir sind immer noch da. Zeit für eine neue Folge. Wie verbringst du so die kurzen, kalten Wintertage?
Ah jo, Harry Potter Marathon.
Harry Potter Marathon?
Ja, also ich bin mit Harry Potter aufgewachsen und habe die Bücher gelesen, aber ich finde die Filme also nicht so besonders gut im Vergleich zu den Büchern.
Das sagen, glaube ich, alle.
Aber ja, ich kann mich dem trotzdem nicht entziehen. Also ich gucke es mir dann trotzdem noch gerne an.
Aber die sind jetzt auch nicht schlecht, muss man sagen.
Sie sind nicht schlecht, sie sind nicht schlecht. Ich bin gerade bei Buch 3.
Gefangener von Azkaban.
Genau, genau.
Ja, ja.
Sirius Black.
Ja, genau, genau. Also ich kenne mich mit Harry Potter auch einigermaßen aus. Ich habe die Bücher tatsächlich nicht gelesen, aber die Filme habe ich geguckt. Was ist dein Lieblingsteil?
Boah, gute Frage. Die Frage habe ich mich schon echt oft gestellt. Ich muss aber sagen, wenn ich jetzt auf die Bücher gucke, dann wird es der Halbblutprinz sein.
Das ist der fünfte oder sechste?
Das ist der
sechste.
Genau. Und ja, der hat schon in sich. Der hat schon in sich.
Also meinst du jetzt das Buch oder den Film?
Also das Buch eher, weil es nochmal detaillierter beschrieben ist und die Geschichte einfach ja irgendwie länger ist. Ich finde, in der Verfilmung kommt es nicht ganz so rüber, aber es sieht auch schon, ist auch schon düster. Also auch die, ich habe schon ein bisschen gesehen, so die ganze Farbpalette. Da, also gefühlt ist der ganze Film irgendwie so grau und so ein bisschen sehr farblos.
Also es wird ja schon vom vierten Teil an ein bisschen düsterer, ne? Mit der Rückkehr von...
Du weißt schon wen.
Du weißt schon wen, der dessen Namen nicht gesagt werden darf.
Genau.
Dann nimmt ja schon Harry Potter so einen krassen Umschwung. Weil es wird ja schon ein bisschen, ne, da wird es schon ernster.
Ja, genau.
Ne, Leute sterben.
Genau, genau.
So, das war ja da, die ersten drei Teile ist ja noch ein bisschen Angst, Potter. Da war das ja noch so. Nee, mit Harry Potter machst du nichts falsch.
Nee.
Mit Harry Potter machst du nichts falsch. Wir haben doch auch schon mal über den neuen Cast geredet von der neuen kommenden Serie.
Ja, genau. Also ich glaube, jetzt laufen noch die Dreharbeiten. Es gibt so die ersten Bilder. Ne, zu den, ich glaube, dem neuen Harry Potter. Ne, und ja, also ich bin gespannt. Wie gesagt, es gab ja Riesendiskussionen über die Rolle von Severus Snape, ne, weil er halt nicht so aussieht, wie er in den Filmen aussieht oder auch in den Büchern beschrieben ist. Aber ja, mal gucken. Also ich glaube, jetzt ist erstmal so ein bisschen Gras drüber gewachsen. Die Leute sind erstmal gespannt darauf, wie es jetzt hier weitergeht.
Wann soll es rauskommen?
Boah, ich glaube erst 2027.
Ja, ja, okay, dauert noch ein bisschen.
Bisschen arbeiten und dann mal schauen.
Wir schauen mal. Gut, bis dahin wird noch ein bisschen Zeit verstreichen. Aber kommen wir zur heutigen Folge. Thema der heutigen Folge ist D'Angelo. Ich glaube, es wird ein bisschen emotionale Folge, oder?
Wahrscheinlich schon.
Ja, also jetzt, wo ich gerade so überlege, wir machen heute D'Angelo. Wir haben davor Haftbefehl gemacht, davor Mac Miller.
Mhm. Dieses Jahr.
Wir sind ein bisschen viel Drama.
Ja.
Ich glaube, wir müssen unsere Themen langsam hier ein bisschen erarbeiten.
Also diese Kendrick-Drake-Zeit, das war ja schon fast Comedy.
Ja, ich glaube, ja, ein bisschen düsterer dieses Jahr. Mhm. Aber ich freue mich trotzdem auf die Folge. Wir haben schon sehr oft über diesen Namen geredet. In unseren Top 5 Alben, meine ich, haben wir auch über ihn geredet.
Mhm. Also jeder von uns, ne? Also du hast ein Album mitgebracht, ich habe ein Album mitgebracht.
Stimmt, stimmt.
Also das muss schon was heißen.
Er ist kein Niemand für uns. Was meinst du, wie groß er eigentlich in Deutschland ist? Oder was denkst du, wie viele Leute, die das gerade hören, kennen D'Angelo?
Boah, ist schwierig. Also ich glaube, D'Angelo ist sehr nischig in Deutschland. Es gibt vielleicht ein, zwei Songs, die man so kennt, aber auch da wird es schwierig. Also welchen Song?
Wahrscheinlich Brown Sugar.
So der erste direkt, ne?
Ja, oder?
Aber danach?
Ja, oder
Untitled würde ich vielleicht noch sagen, ja.
Ja, aber es wird schon eng dann.
Ja.
Nichtsdestotrotz, wir gehen mal heute auf die Persona D'Angelo rein. Auch vielleicht, warum er dann bei uns beiden so einen großen Stellenwert hat. und welchen Einfluss er in der Musikszene hinterlassen hat. Und wir machen diese Folge, warum? Weil D'Angelo leider vor kurzem verstorben ist. Und es ist jetzt ein paar Tage her, wo sein Tod bekannt gegeben wurde. Und da hatten wir den Liedhaber-Podcast noch gar nicht wieder ins Leben gerufen. Und da habe ich mir auch gedacht, spätestens jetzt, so zu Ehren dieser Person, müssen wir mal über ihn reden. Und ich habe auch immer gesagt, wenn es eine Person gibt, die ich unbedingt live sehen möchte, dann ist es D'Angelo. Und kleine Anekdote, ich möchte mal kurz was dazu erzählen. Der war mal tatsächlich auch in Deutschland. Das war so 2014, 2015. Mhm. Hat er eine kleine Tour gemacht. Und ich weiß noch, wie sehr ich mich geärgert habe. Warum? Ich meine, der kam Februar 2015, 10., 11., 12. Februar, plus minus, kam er hier nach Deutschland und ich hatte aber einen Flug gebucht. Also ich war im Ausland für mehrere Monate.
Ich erinnere mich, ja, stimmt.
Und ich bin, glaube ich, 2 oder 3 Tage nach D'Angelos Konzert wieder erst in Deutschland gelandet. Also ich hatte nicht die Möglichkeit, ihn zu sehen. Und es hat mich ein bisschen geärgert und dann auch ein guter Kollege von mir, vielleicht hört er auch gerade diesen Podcast, seine Freundin hat eine Karte für D'Angelo so randomly im Radio gewonnen. Und die war so, ja, also kenne ich jetzt nicht, aber ich gehe mal hin. Wurde ein bisschen von den Socken gehauen, also kriegst du auch eine geile Show bei ihm natürlich. Viel Live-Musik, also es hört sich gut an. Das ist die Art von Konzert, die ich sehr gerne mag. Ja, da wird nicht viel rumgesprungen und rumgeschrien. Es geht einfach nur um gute Musik. Und ja, es tut mir ein bisschen weh, dass ich diese Chance nicht hatte, ihn live zu sehen, weil er geht nicht so viel auf Tour.
Ja.
Deswegen, Leute, wenn ihr die Chance habt, nutzt das. Wenn ihr mal irgendwie einen geilen Künstler habt, der bei euch in der Nähe irgendwie erscheint, das ist vielleicht so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Vielleicht kommt ihr nicht mehr zu dieser Gelegenheit.
Ja, ist echt so. Also Leben ist kurz, ne? Und man dachte auch so, ah, okay, bringt er vielleicht nochmal ein Album raus, vielleicht sitzt er wieder im Studio, mal gucken. Man hat immer so ein bisschen gehofft, ne? Aber ich meine, mit allen 3 Alben, die er gemacht hat, bin ich sehr, sehr zufrieden, mehr als zufrieden.
Also musikalisch ein sehr sauberer Abschluss. Er soll ja angeblich nochmal was raushauen, ein neues Projekt.
Habe ich auch gelesen.
Gab es ja vor mehreren Wochen und Monaten, hat einer mal, Rafi Sadiq, ein guter Kollege von D'Angelo, hat mal angeteased, dass jetzt was Neues von ihm rauskommen sollte, das neues Projekt am Start. Dann gab es jetzt die Sache mit, dass er jetzt gestorben ist. Ich glaube, von Questlove war es dann jemand.
Korrekt,
hat er gesagt, ja, ja, doch, das läuft noch und so. Das ist immer so eine Sache mit so Postmortem-Releases und sowas. So, was hält man davon? Fans sind gespalten. Manche Fans sagen, ey, das ist doch D'Angelo, der hat es doch gerade gemacht. Hau das noch raus, was er gemacht hat. Andere sagen, Leute, das ist nicht fertig, das wird nicht finalisiert, dann behaltet es für euch. Es gibt solche und solche. Also, ne, wir denken an Michael Jackson oder sowas, diese Postmortem-Sachen.
Ja, der wird also seine Sachen werden richtig auseinandergenommen.
Ja. Also ich bin ein bisschen gespaltener Meinung. Aber ich glaube, wenn was rauskommt, ich werde es mir natürlich anhören.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, ich würde mal sagen, wir gehen mal so langsam rein. Wir versuchen mal, D'Angelo für die Leute, die ihn nicht kennen, so ein bisschen greifbarer zu machen. Und welchen Stellenwert er für uns hat. Vielleicht auch für mich. Also ich habe das sehr emotional wahrgenommen. Ich war sehr traurig. Es kam aus dem Nichts. Also man hört von dieser Person D'Angelo auch nicht viel.
Stimmt, du hast mir auch direkt geschrieben.
Also ich habe es dir gesagt.
Yeah,
ich habe es dir gesagt, ne? Man wusste so ein bisschen, hat ein paar Schwierigkeiten, mit denen er zu kämpfen hat. Aber er ist ja, ich glaube, mit 51 gerade mal gestorben.
Mhm.
Also D'Angelo, mit bürgerlichem Namen Michael Eugene Archer, 1974 in Richmond, Virginia geboren. Wurde nur 51 Jahre alt. Vor kurzem, nämlich am 14. Oktober 2025 verstorben. Und es ist schwer zu beschreiben, welchen Stellenwert dieser Mann für mich hat. Du machst das sehr gerne. Du redest davon, welchen Einfluss Menschen haben. Und ich finde es auch immer sehr inspirierend, vielleicht die Personen, die wir heute feiern, die gäbe es nicht, wenn es gewisse Personen vor denen nicht gegeben hätte.
Mhm.
Und D'Angelo ist jemand, der hat einen großen Einfluss gehabt. Ich glaube, ohne D'Angelo gäbe es sehr viele Leute nicht. D'Angelo hat für viele Menschen einen Weg geebnet. Und vielleicht können wir so ein bisschen durch seine Alben heute durchgehen. Du hast gesagt, er hat 3 Alben gemacht. Die haben alle so was ganz Besonderes. Die sind auch sehr unterschiedlich. Und er selbst geht ja auch mit seiner Musik so ein bisschen durch seine eigenen Lebzeiten, also er hat sie auch zu verschiedenen Etappen seines Lebens veröffentlicht. Vom jungen Erwachsenen zu einem gereiften Mann bis halt zu Black Messiah, zu einem Revolutionär gefühlt, ist alles dabei. Und ich würde sagen, wir gehen mal chronologisch durch, oder?
Ja, genau.
Brown Sugar, sein allererstes Album, kommt 1995 raus. Damit wir verstehen, wo wir sind gerade. Wir sind in der aufstrebenden Zeit des Hip-Hops, deines Genres. Es macht überall Bum Bum Pow. Ne? Ostküste, Westküste, überall brennt's.
Finde ich super, ja.
Und R&B ist natürlich da, aber wird dominiert von Leuten wie R. Kelly, Boyz II Men, Mary J.
TLC.
Ja, genau. Also dieses nur ein bisschen poplastiger, ein bisschen mehr Beat. Aber dieser warme Soul, wie sie von einem Stevie Wonder, Marvin Gaye, Curtis Mayfield, also das sind Inspirationen von D'Angelo, das ist ja nichts mehr. Das ist ja, das hat ja keinen Stellenwert mehr.
Das stimmt, ja. Es gab ja auch sehr viele Verschmelzungen mit R&B und Hip-Hop. Also du hast ja auch irgendwann gesehen, Hip-Hop-Tracks featuring Mary J. Blige oder R. Kelly und so weiter und so fort. Aber es hatte was, ja, war auch cool.
Und was ich auch an D'Angelo so spannend finde, ist, ich würde behaupten, er ist jemand, der sehr gut mit dem Wandel der Zeit auch geht. Er hat teilweise auch den Wandel eingeläutet, aber wenn ich an so einen Usher denke zum Beispiel,
ja.
Usher ist für mich so das Bild von R&B, was ich von R&B halte und wie ich mit R&B groß geworden bin, ne? 2000er, Confessions. Wenn ich jetzt an Ushers Musik heute denke, da muss ich natürlich so ein bisschen dem Zeitalter anpassen. Ne? Er kann ein Confessions nicht mehr in 2025 droppen. Ich finde, das ist so semi-gut gelungen bei ihm. Das
passt nicht ganz, ne?
Das passt einfach nicht so gut. D'Angelo macht das teilweise sehr gut. Also von seinem ersten bis zum letzten Album sind 20 Jahre fast vergangen.
Das stimmt. Und auch musikalisch sind das Welten.
Und das sind musikalische Welten, aber es passt in den zeitlichen Kontext. Wir gehen mal auf D'Angelo nochmal ein, und zwar aufs erste Album Brown Sugar. 1995 wird das Album released. D'Angelo ist da 21 Jahre alt. Junge. Er hat aber schon einen Namen, weil der hat so einen Song, 1994. Es gibt einen Song, der heißt You Will Know. Von einer Truppe, Black Man United. Ne, Name ist Programm. Und das ist so eine Gruppe von afroamerikanischen Künstlern der R&B und Soul-Szene. Also eigentlich, was alles Rang und Namen hat zu dieser Zeit, ist auf diesem Track. Tevin Campbell, Rafael Sadiq, Brian McKnight. Das ist die Champions League gerade.
Ich glaube, ein junger Usher selbst sogar, ne?
Ein junger Usher.
Ja.
Und jetzt kommt ein 20 Jahre alter D'Angelo und komponiert das. Der macht das für euch. So, also das heißt, man kannte ihn schon in der Szene, aber für den Mainstream ein Niemand. Und dann kommt jetzt 1995 Brown Sugar raus. Und es ist ein ganz anderes Album als der herkömmliche R&B, der da gerade bei R. Kelly, Boyz II Men, Mary J., TLC, du hast gerade erwähnt, runtergespielt wird. Er kommt mit diesem alten, warmen, souligen Sound.
Und das finde ich so heftig. Also so beginnt ja auch das Album mit Brown Sugar. Du hast halt dieses E-Piano, dann den Bass und diese Drum Machine. Also das ist so, okay, das klingt auch irgendwie nach Live-Bar-Musik. Also wo sind wir denn hier? Komplett konträr zu dem, was wir, wie gesagt, mit den, ich sag mal, elektronischen Beats dann irgendwann bekommen haben. Aber mach das erstmal. Also entgegen allen Trends zu sagen, hier, okay, ich hole mir die Inspiration von den Marvin Gayes und so weiter, aber kreiere wieder etwas Neues.
Aber trotzdem irgendwie den Zahn der Zeit getroffen.
Ja, auch.
Also deswegen, es passt schon in die 90er rein.
Ja.
So ist es jetzt nicht.
Das stimmt, ja.
Auf seine ganz eigene Art und Weise. Dieser smooth, warm und sehr groovy Sound. Also Brown Sugar ist ja mein persönliches Lieblingsalbum von ihm.
Stimmt.
Es ist so von der Thematik auch wieder was anderes. Es ist Liebe, Erotik, Lust, Spiritualität. Also Brown Sugar, eine Doppeldeutung für die Droge, aber auch die Liebe zu einer Frau. Das ist ja schon etwas. Also es ist natürlich schwer zu beschreiben, wenn man die Songs nicht kennt, aber es ist einfach, es hört sich einfach gut an. Und du hast nicht diesen knallharten, fetzigen Sound in deinem Ohr gerade.
Voll. Ich meine, guck dir mal das Video an, ne, zu Brown Sugar. Also, da gibt es ja einen älteren Herrn, ne, der den Aufzug nimmt und nach unten fährt in eine Bar. Und dann hast du also komplett alles voller Rauch, ne, und sehr abgedunkelt. Und dann vorne sitzt dann D'Angelo am Klavier und legt dann halt wirklich los und seine Liveband macht dann mit und wie du schon gesagt hast, dieser groovige Sound, hier wird er erstmal hier ganz piano mal richtig eingestimmt und wir sind alle cool drauf, wir springen hier nicht herum, sondern wir lauschen der Musik und haben einfach eine coole Zeit. Das Video sieht einfach auch so cool aus. Die Farben sehen so cool aus. Auch er so, D'Angelo wirkt ja auch schon am Anfang, vor allem irgendwie auch konträr, so ein bisschen wie so ein Rapper, Hip, also so, ne, Rapper, der irgendwie auch R&B macht mit seinen Cornrows, ne, und Lederjacke. Aber dann kommt dieser Sound.
Genau, ne? Er passt ja auch einfach in die Zeit rein. Ja. Und diese perfekte Kombination, diese geile Synthese aus diesem altem Soul, diesem warmen alten Soul, aber diesen neuen Klängen auch, hat eigentlich das Zeitalter für Neo Soul eingeläutet. Ohne D'Angelo gäbe es kein Neo Soul, sagt man. Was ist daraufhin gefolgt? Bodyism oder Mein Goat, Maxwell? Wir sind jetzt hier 1995, 96. Soul ist eine Sache. Neo Soul ist ein Ding. Da sind wieder neue Spieler in der Stadt, wie du sagen würdest.
Genau. Aber wir machen hier was ganz anderes. Und uns interessiert irgendwie auch nicht so, was von außen kommt oder welcher Trend gerade jetzt angesagt ist, sondern wir machen das, worin wir gut sind. Also wie du es auch schon gesagt hast, Maxwell ist auch einer, der auch seine Texte so komplett anders und irgendwie, ja, es ist schwer zu beschreiben, aber es fügt sich einfach in diesem Neo-Soul ein und von den Farben, vom Aussehen, das du hast irgendwie direkt ein Bild dazu. Also und das finde ich immer so spannend und man kann einfach diese Leute auch irgendwo zuordnen und sagen, okay, ja, das sind die Neo-Soul-Leute, die kleiden sich irgendwie anders, die haben andere Texte, die haben andere Thematiken. Ja, sehr, sehr spannend. Also mag ich sehr, sehr gerne.
Brown Sugar setzt einfach neue Maßstäbe und bringt Soul in die neue Ära, in die Ära des Hip-Hops, in die Ära des R&Bs und macht es einfach salonfähig. Soul ist wieder in den 90ern angekommen, beziehungsweise Neo Soul als neues Genre gegründet. 5 Jahre später kommt ein zweites Album.
Ist halt auch eine lange Zeit, ne, erstmal.
Fünf Jahre? Heutzutage gar nicht mehr vorstellbar. Genau. Gar nicht mehr vorstellbar, dass du 5 Jahre auf ein Album wartest von einem Künstler.
Ja.
Wahnsinn. Ja, 5 Jahre später kommt Voodoo raus. Für viele auch der Höhepunkt so seines künstlerischen Daseins. Mhm. Für dich auch wahrscheinlich das beste Album von ihm?
Genau, ja. Also tatsächlich, ja. Obwohl ich, also Brown Sugar mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Ich glaube, ich habe es dieses Jahr auch mehr gehört als Voodoo tatsächlich, aber ja, Voodoo ist für mich einfach nochmal, ich kann das Album gar nicht beschreiben. Ja, es gehört zum Neo Soul, es hat Funk-Elemente, R&B-Elemente, sehr viele andere Sachen noch, aber das Album ist, also wie, der Name ist hier auch Programm, ne? Voodoo, du hast irgendwie das Gefühl, das hat schon irgendwie was Spirituelles, was Hypnotisches. Und du wirst da so reingezogen und gefühlt kann ich auch, also ich muss das Album auch immer komplett hören und wenn es zu Ende ist, okay, dann bin ich wieder wach in meiner Welt, aber für die kurze Zeit, also oder was heißt kurz, ne, über eine Stunde geht ja das Album, aber bin ich irgendwie in einer anderen Welt und das, ja, finde ich sehr, sehr spannend an diesem Album.
Und es ist so experimentell und das finde ich das Coole, D'Angelo hätte ja auch sagen können, Leute, ich habe Brown Sugar gemacht vor 5 Jahren, das war ein Banger und wir sind in einer guten Zeit. Ich mache Brown Sugar 2, da mache ich nochmal 10 Songs und es geht wieder steil. Das hätte er genau so machen können, ja. So hätte er genau fahren können. Aber er macht mit Voodoo einen schon sehr anderen Sound. Sehr experimentell. Dann kommt so noch ein bisschen Psychedelic da noch mit rein und so. Jazziger wird's auch.
Mhm. Sehr gewagt, ne?
Sehr gewagt. Gar nicht Mainstream orientiert. Also man kann gar nicht voraussehen, wo das charttechnisch landen wird. Und trotzdem, also ist es dann auf der 1 gelandet und es war auch für viele oder ist für viele bis heute sein bestes Werk. Und erzähl mal, was es so besonders macht für dich.
Also auf jeden Fall der Sound, wie du schon gesagt hast, sehr viele, also jazzige Elemente hat, Funk, Soul. Du hörst wirklich raus, dass alles bis auf ein Track live gespielt ist. Das hört man da raus. Wenn man wirklich mal so ein Deep Dive macht, dann gibt es auch bestimmte Produktionstechniken oder die Art einfach, einen Song so zu spielen, wie sie eben gespielt haben. Also ich glaube, Questlove war tatsächlich auch bei vielen Tracks der Drummer. Und der Rhythmus ist einfach ein anderer. Also es ist auch wieder was Neues kreiert worden. Man sagt auch, dass sie sich so ein bisschen von Jay Dilla, dem Produzenten, inspiriert haben, ne, auch krass. Und eben diese Technik führt dazu, dass du, ich sag mal, so einen Laid-Back-Sound hast, wo du einen ganz anderen Rhythmus hast, aber du gewöhnst dich halt wirklich sehr schnell dran. Und also das zum einen, dann textlich, musikalisch einfach auch, Es wirkt einfach noch mal reifer. Also wenn ich sage, okay, Brown Sugar ist schon entgegen dem R&B, was wir haben, mit ich liebe dich und am nächsten Tag wieder nicht und keine Ahnung, ne, ich renne hier irgendwie immer hinterher. Man kennt ja so ein bisschen diese R&B-Schablone, sag ich mal, die sehr, sehr gut ist, aber man kennt sie eben. Brown Sugar geht da schon einen anderen Weg. Also es ist reiferer R&B, würde ich sagen. Und Voodoo hingegen geht noch einen Schritt weiter, meiner Meinung nach. Es zeigt auch so ein bisschen Verletzlichkeit oder männliche Verletzlichkeit. Verletzt worden zu sein, traurig zu sein, dass ich mich tatsächlich auch irgendwie, ich sag mal, seelisch nackt zeigen kann. Das verpackt er einfach in diese groovigen Songs.
Also du redest jetzt vor allem von dem Song Untitled, How Does It Feel und dem Clip.
Zum Beispiel, ja.
Zum Beispiel.
Paradebeispiel,
ja. Ja, es ist aber auch hat nicht nur schöne Seiten gehabt dann.
Ja, im Nachgang
war es dann. Im Nachgang, also nicht vom Song her, sondern was die Leute damit gemacht haben, weil du schon gesagt hast, er hat sich vor allem auch nackt gezeigt und auch wenn man den Song hört, also der ist ja schon, der ist so, der fühlt diesen Song richtig, der geht richtig durch ihn durch und es hört sich auch so ein bisschen so an, als würde er gerade den Höhepunkt ne, sowohl aufs musikalischer als auch auf sexueller Ebene gerade erreichen. Das war dann für den Mainstream so ein bisschen, die haben das ein bisschen ins Lächerliche gezogen, beziehungsweise D'Angelo wurde auf einmal zu einem Sexsymbol.
Komplett, ja.
Etwas, was er nie sein wollte.
Ja.
Der wollte eigentlich nur seiner Kunst freien Lauf lassen und zeigen, was es mit ihm körperlich als auch spirituell macht mit ihm. Und die Leute machen dann natürlich ein Objekt der Begierde daraus. Genau. Das war für D'Angelo nicht sehr einfach. Und da hat man schon abgesehen, oh, das hinterlässt seine Spuren. Nicht nur durch diesen Song, aber natürlich auch hat seinen Einfluss hinterlassen. Depressionen, Alkoholprobleme. Auch weil die Leute ihn als ein Sexsymbol gesehen haben. Aber musikalisch gesehen, ich bin da in diesem Produzentendasein nicht so drin, aber man sagt bei Voodoo, die Art und Weise, wie der Takt produziert
das
wird.
Das wollte ich sagen.
Wie der Takt produziert wird und wie der Beat so in diesen Takt reingepackt wird, ist sehr unorganisch eigentlich.
Ist so.
Also wenn man es hört, dann weiß man, was man meint. Aber es fühlt sich so ein bisschen unrhythmisch an. Aber es kommt geil.
Es kommt geil.
Es kommt so geil. Und auch deswegen Live-Musik. Also D'Angelo, man muss sich mal wirklich bei YouTube Live-Videos angucken, wie er auf der Bühne abgeht. Das hört sich so geil an. Wie so ein richtig geiler Jazzkeller oder so ein Live-Musikband. Also hätte er so ein NPR, so ein Tiny Desk-Konzert.
Das ist ja das Album mehr oder weniger.
Dankeschön. Der würde da so reinpassen.
Aber nochmal zum Takt, also Questlove hat es ja auch gesagt, also der Vorschlag kam ja von D'Angelo und Questlove, ein Drummer, der weiß, was er macht, dachte sich erstmal so, boah, I don't know, also ich kann mir das irgendwie noch nicht vorstellen, aber ihm dann auch einfach zu vertrauen, ne? sowas finde ich einfach im Kontext, finde ich sowas immer sehr, sehr schön dann zu hören, zu lesen, weil es ein Album dann nochmal, du verstehst das Album dann einfach auch nochmal auf eine ganz andere Weise. Nee, super Album. Also ich höre es, also es gab eine Zeit, wo ich es fast täglich gehört habe.
Ja, also es gibt wirklich wenige Tage, wo ich D'Angelo nicht höre. Er ist teilweise sehr präsent bei mir. Er wird auch für immer, glaube ich, ein stetiger Begleiter meines Lebens sein. Und ich erinnere mich immer sehr gerne daran, wen er alles inspiriert hat. Ne? Ich hatte jetzt Maxwell, Erykah Badu gesagt, auch ein Frank Ocean, ein Early The Weeknd, ne? So diese House of Balloons Zeiten. Auch Miguel, Daniel Caesar, neues Album und sowas, Alicia Keys. Sie alle haben Einflüsse von D'Angelo. Und wenn es D'Angelo nicht geben würde, gäbe es vielleicht all diese großartigen Künstler nicht. Und das finde ich immer so bahnbrechend, so inspirierend, so faszinierend, weil es geht unter. Wir haben die Künstler X und die sind einfach da, aber woher kommen die eigentlich? Mhm. Die mussten ja auch ihre Inspiration irgendwo gesammelt haben. Und viele Wege kreuzen sich dann bei D'Angelo.
Deswegen fand ich es eigentlich auch ganz schön zu sehen, nachdem die Nachricht kam, dass er eben verstorben ist, hatte man oder man könnte meinen, ja, okay, das geht so ein bisschen unter, aber das hat wirklich Wellen geschlagen, vor allem in der Musikindustrie, bei diversen Künstlern. Also so viele Nachrichten habe ich da gesehen. Und in dem Fall merkst du einfach, welchen Impact er da wirklich hat. Ja, also gestandene Künstler, die wissen, die sehr, sehr gut sind, ja, ziehen den Hut vor D'Angelo. Das finde ich sehr, sehr schön, einfach auch dann anzusehen. Ja.
Ich glaube, es gibt keinen, der sagt, nee, D'Angelo.
Es gibt keinen, es ist so.
Aber weil wir jetzt die ganze Zeit über Einflüsse reden, oder ich hier die ganze Zeit über Einflüsse reden, tatsächlich, wer bei mir, also alle meine Künstler oder die vielen Künstler, die ich höre, viele nennen D'Angelo, aber ein Name wird immer erwähnt, auch von D'Angelo, Stevie Wonder.
Ja.
Und tatsächlich habe ich Stevie Wonder nicht so aufgesogen. Mhm. Es gibt ein paar Songs, cool, ich verstehe auch, wo das herkommt, aber ich denke mir immer, wenn mein Favorite-Künstler sagt, das ist sein Favorite-Künstler und das sagen viele, dann muss irgendwas Besonderes an ihm sein. Und ich sage immer so, ich bin einfach nur dankbar für Stevie Wonder, auch wenn ich seine Musik nicht so viel höre. Ja. Ich bin dankbar für Stevie Wonder, weil ohne Stevie Wonder gäbe es dann XYZ nicht, die ich tagtäglich höre. Und vielleicht ist das jetzt für den einen oder anderen so bei D'Angelo. Ohne D'Angelo gibt es jetzt Person ABC nicht, die du vielleicht jeden Tag gerade hörst.
Ist so. Gut. Wir gehen mal zum nächsten Album über. 14 Jahre später. Also man hat schon, wie gesagt, du hast ja schon seine, ich sag mal, schwierige Zeit erwähnt mit Drogenkonsum, Alkoholkonsum. Und D'Angelo ist untergetaucht. Aber ich glaube, so um 2012, 13 rum gab es dann mal wieder so die ersten Songs, die ersten Auftritte, Live-Auftritte. Man hat so das Gefühl gehabt, okay, er hat sich auch irgendwie verändert. Er sieht jetzt auch nicht mehr so aus wie das Sexsymbol. Ne? Also er wirkt auch wieder in Anführungsstrichen erwachsener, hat irgendwie andere Kleidung an. Es wirkt auch so ein bisschen rockiger. Und ja, dementsprechend kommt pünktlich eigentlich schon zur, ich sag mal so, Black Renaissance oder Black Lives Matter Bewegung das Album Black Messiah raus.
Er hat sie auch früher rausgehauen.
Er hat sogar früher rausgehauen.
Es sollte eigentlich später kommen, also D'Angelo war schon in der Mache. Mhm. Also mal kurz den Kontext jetzt hier. Wir bewegen uns im Jahr 2014. Mhm. Black Messiah wird veröffentlicht und Black Lives Matter ist gerade ein richtiges Ding. Also es wird gerade, also überall brennt es gerade in Amerika. Ne? Soziale Spannung überall. Es geht gerade drunter und drüber. Und dann gab es diese Geschichte da in Ferguson.
Ja.
Und da wurde es gerade sehr, sehr hitzig. Und dann hat D'Angelo gesagt, okay, ich muss jetzt Black Messiah früher releasen, weil es ist gerade überall brennt. Mhm. Und Black Messiah ist nicht einfach nur ein musikalisches Werk. Es ist ein sehr komplexes Soul-Funk-Projekt, nenne ich jetzt mal. Also viele sagen, es ist ein musikalisches Manifest. Es ist das Aushängeschild für die Black Lives Matter Bewegung im musikalischen Bereich unter anderem. Und Black Messiah sagt dann einfach, ey, es geht nicht nur um einen, es geht um uns alle. Wir alle, die schwarze Bevölkerung. Also auch die Kultur. Wir reden ja oft über Kultur, gerade schwarze Kultur im amerikanischen Raum. Das ist ja sehr wichtig. Und das war für D'Angelo natürlich auch maßgebend. Und ich habe ja schon vorhin gesagt, also 1994, der hat einen Song für eine Gruppe komponiert, die sich Black Man United nennt. Also D'Angelo ist ganz klar jemand, der die schwarze Kultur, die Black Culture nach vorne tragen möchte.
Ja, komplett verwurzelt da.
Und das ist sehr wichtig für ihn auch.
Wie ist das Album für dich? Wie kam das für dich so rüber?
Ich weiß noch, als es da rauskam, ich meine, ich habe Voodoo und Brown Sugar schon zu diesem Zeitpunkt rauf und runter gehört und eigentlich auch nicht mehr mit einem Album gerechnet. Mhm. Und dann kam es damals. Ich habe lange gebraucht, weil das Album hört sich schon sehr, sehr anders an.
Und das ist so witzig, weil das haben wir auch zu Voodoo gerade gesagt. Aber er findet sich einfach neu.
Er findet sich neu.
Er bleibt D'Angelo, aber er findet sich neu.
Komplett. Aber für mich hat es tatsächlich damals doch lange gebraucht, bis ich warm wurde mit dem Album. Einfach vom Sound. Es hat meinen persönlichen Geschmack erstmal gar nicht getroffen. Ich bin dann wärmer geworden mit ihm. Aber ich muss auch trotzdem zugeben, von den drei Alben höre ich das am wenigsten.
Geht mir auch so, geht mir auch so.
Aber ich höre es,
aber
am wenigsten. Ja. Und ich meine, es ist sehr stark politisierend. Es soll ja eine ganz klare Message auch rüberbringen. Ich habe das Gefühl, dass der inhaltliche Teil noch mal stärker nach vorne getreten ist, als es bei den vorherigen Alben der Fall war.
Definitiv, ja. Boah, also ich finde schon, das ist eine 10 von 10 auf jeden Fall. Weil auch von der Musik her, es ist halt sehr experimentell. Es hat auch Rock-Elemente drin. Also es wird auch ein bisschen lauter, aber es passt einfach. Also diese Bewegung, dieser Widerstand, der passt einfach auch so zur Musik. Also es ist perfekt umgesetzt. Nee, tolles Werk, definitiv. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen gebraucht bei dem Album. Ich war auch nicht direkt, es hat ein paar Jahre gebraucht sogar. Drei Werke, alles Meisterwerke. Das ist 3 von 3. Das ist krass.
Also ich hätte D'Angelo eigentlich nie als politischen Künstler gesehen, aber das Album hat ihn schon in diese Riege gebracht.
Definitiv,
ja. Und auch ein Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly, hat natürlich auch Einflüsse aus diesem Album. Die Thematiken Black Lives Matter sind so präsent wie noch nie. Wie gesagt, es brennt gerade oben und unten in Amerika. Es sind überall soziale Spannungen. Und dann kommt dieses Album. Und für viele eins der wichtigsten R&B und Soul-Alben vielleicht ever. Einfach durch diese politische Aussage. Aber auch ein sehr komplexes und musikalisches Projekt. Es ist ja auch nicht nur D'Angelo, es ist ja D'Angelo and the Vanguard.
Genau.
Also es ist wichtig, dass seine Liveband mit erwähnt wird, ja, weil es musikalisch gesehen auch nochmal hochkomplex ist.
Ja. Das ist, wie gesagt, der neue D'Angelo, der einfach nicht nur D'Angelo ist, sondern D'Angelo und seine Band, ne?
Es geht nicht nur noch um eine Person, korrekt, es geht um uns als Kultur, um uns als Volk, um uns als Menschen.
Ja.
Ja, und ich glaube, all diese drei Projekte machen D'Angelo für mich persönlich zum wahrscheinlich größten Künstler, den ich so wahrnehme, für mich empfinde. Mhm. Und er ist eigentlich die Symbolfigur für dieses Genre, was ich aufsauge jeden Tag.
Warum ist das so bei dir?
Was genau?
Also was macht diese Musik mit dir, ja, diese Art von Musik, dieser Neo-Soul, was?
Also Neo-Soul und R&B, ich glaube, es holt mich immer so ein bisschen aus der Realität zurück.
Ja.
Also es lässt mich flüchten, in Anführungszeichen, oder es lässt mich ausweichen in eine neue Welt. Mhm. Eine Welt geprägt von Wärme, Liebe, schönen Klängen, für mich schöne Klänge.
Ja. Ne? Aber ich meine, du hörst ja auch, ich sag mal, den klassischen R&B. Du bist ja auch sehr, sehr gut, ne? Aber genau, der Kontrast zu Neo Soul.
Also weil Neo Soul noch mal ein bisschen wärmer und ruhiger klingt, noch ein bisschen smoother. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, wie ich D'Angelo im Prime aufnehme. Mhm. Es ist ein Freitagabend, ich weiß, ich muss morgen nicht arbeiten, D'Angelo läuft und nichts anderes. Ich liege in meinem Bett und es läuft einfach.
Witzig, ja.
Ich denke an nichts, liege in meinem Bett, mein Fenster ist auf, es ist warm, es ist noch draußen, die frische Luft läuft durch mein Zimmer, durch meine Wohnung und die Musik läuft. Und ich fühle mich einfach gut.
Es hat sowas Rituelles dann auch irgendwie, ne?
Schon fast. Also ich mache das nicht jeden Abend und jeden Freitagabend, so ist es jetzt nicht. Aber es lässt mich, glaube ich, auch in diesem Moment einfach alles vergessen. Mhm. Und diese einzelnen Klänge, die Musik, sie machen etwas mit mir. Sie lassen mich einfach, glaube ich, nur den Moment verweilen. Alles um mich herum, mein Beruf, mein Privatleben, Freunde, Familie, für diesen Moment ist gerade mal alles ausgeschaltet und es zählt nur der Klang der Musik. D'Angelo holt mich in eine Welt von smoothen, groovigen, jazzing Sound und in diesem Moment zählt nur das. Macht das irgendwie Sinn?
Ja, sehr gut beschrieben. Also ich kann das schon sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, dass der Sound hat auch was Beruhigendes, was Angenehmes einfach auch. Das bringt es einfach mit sich.
Genau, also viele würden oder manche würden vielleicht das, was ich gerade beschrieben habe, für andere Genres sagen. Wenn ich jetzt sowas Lautes hören würde, wäre schwierig für mich. Wir hatten mal eine Folge über Nujabes gemacht, da habe ich was Ähnliches, empfinde ich etwas Ähnliches.
Ja.
Aber natürlich auch jetzt hier im Fall D'Angelo, weil Nujabes ist nur instrumentell, bringt D'Angelo natürlich auch mit seiner Stimme und mit seinen Lyrics noch etwas Warmes in meinen Körper. Das klingt jetzt so komisch, aber es lässt mich auf jeden Fall alles um mich herum vergessen. Und selbst manchmal komme ich in so eine Art Flow-Zustand. Ich fahre viel Fahrrad, ich fahre nur Fahrrad. Und wenn ich D'Angelo auf dem Fahrrad höre, und währenddessen so meine Pedale trete, irgendwie nehme ich so die Umwelt um mich gar nicht so richtig wahr. Ich funktioniere, ich weiß, wenn eine Ampel rot ist und ich anhalten muss, aber ich kriege so gar nicht richtig mit, was um mich herum passiert, weil ich bin so krass in der Musik drin und bevor ich mich versehe, bin ich an meinem Ziel angekommen. Und D'Angelo hat mich da begleitet.
Ja.
Das klingt alles ein bisschen pathetisch und jetzt ein bisschen freaky für das ein oder anderen, aber vielleicht gibt es irgendwie ein Bild dem einen oder anderen Zuhörer gerade, zu verstehen, was dieser Künstler für mich bedeutet und wie ich mich fühle, wenn ich D'Angelo höre. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand nachvollziehen kann und ich verstehe, wenn man jetzt sagt, ey, Bro, chill mal, übertreib mal jetzt
komplett
nicht.
Komplett Banane hier.
Genau, aber ich glaube, dieser Podcast, diese Plattform, die wir machen, diese Liebe für Musik, die wir haben, wird unter anderem durch einen D'Angelo repräsentiert in meinem Leben. Und wahrscheinlich ohne einen D'Angelo gäbe es diesen Podcast jetzt nicht.
Mhm.
Weil dann wäre meine Musikliebe oder die Liebe zu dieser Craft, zu diesem Handwerk nicht so stark, wenn es einen D'Angelo nicht geben würde.
Ja, es gibt schon Sinn. Imponiert mir auch, wie du das beschreiben kannst. Also, nee, das macht schon Sinn. Es, man merkt auch, wie emotional du dann auch werden kannst, ne, bei D'Angelo oder bei dieser Art der Musik, ne, also, dass du da wirklich eintauchst. Ich kenne das, wie gesagt, auch von ihm, aber auch von anderen Künstlern, die ich sehr mag, auch im Hip-Hop, ne, teilweise. Aber ja, also für mich macht das auf jeden Fall Sinn.
Aber wenn du jetzt sagst Hip-Hop,
ja.
Wir sind jetzt im dreckigen 90er Hip-Hop.
Ja.
Du erzählst ja von, keine Ahnung, Wu-Tang zum Beispiel.
Ja.
Das ist raw, da sind 8, 9 Leute am Rappen.
Genau.
Ohne das jetzt zu diffamieren, aber sagen wir, so wie du, wir machen dasselbe Bild auf, dieselbe Szene auf.
Ja.
Es ist jetzt 22.30 Uhr, es ist ein warmer Sommerabend, die Sonne hat sich so langsam gelegt, der Himmel verdunkelt sich und du liegst da in deinem Bett, auf deiner Couch, Fenster ist offen und Wu-Tang läuft jetzt im Hintergrund.
Wu-Tang läuft, ja.
Aber das böllert doch nur rein.
Wie du es jetzt auch beschrieben hast, also, den könnte ich auch machen.
Aber es böllert doch irgendwie rein, also das ist doch ungechillt.
Es böllert rein, ja, also. Aber du bist trotzdem, also wenn du jetzt schon Wu-Tang sagst, ist für mich wie ein Film, den du gerade anmachst.
Mm.
Also ich bin in einem Film. Ich bin auch irgendwie, ich will nicht sagen, also klingt jetzt hier wirklich alles sehr, sehr krass, was wir hier sagen, aber ich will nicht sagen, dass ich irgendwie selber da mitspiele, aber gefühlt stehe ich mit diesen neuen Jungs dabei.
Man taucht dann in eine Welt ein.
Du tauchst in eine Welt ein. Also ich meine, das Album ist ja auch so gemacht, dass die dann mittendrin irgendwie auch so ein bisschen miteinander reden, aber ich sehe mich da auch mit in dem Raum stehen und darüber diskutieren, was wir jetzt mit den Jungs da in der Upper West Side machen. So nach dem Motto.
Aber ich glaube, das ist tatsächlich, was gewisse Künstler auch verarbeiten wollten. Sie wollten den Menschen eine neue Welt erschaffen. Und natürlich, ich zum Beispiel, ich zocke auch mal ganz gerne. Ich habe so ein bisschen wieder Zocken die letzten Tage für mich entdeckt. Und ich merke natürlich, wie Spiele mit ihrer Art und Weise interaktiv den Spieler in ihre Welt ziehen möchten. Und dass du einfach in diese Welt eintauchst für 1, 2, 3 Stunden. Das ist auf visueller Ebene natürlich ein bisschen einfacher, glaube ich, weil Menschen sehr visuell geprägt sind, aber auditiv gar nicht mal so einfach. Da muss man sich schon krass drauf einlassen. Aber ich glaube, wenn du dich drauf einlässt bei ein paar Künstlern, D'Angelo sage ich jetzt, vielleicht auch Wu-Tang bei dir, dann wirst du mit einer Welt belohnt. Dann wirst du mit einem auditiven Erlebnis belohnt, was seinesgleichen sucht. Und ich glaube, ich auch Emotionen irgendwie durchleben lässt, die man in diesem schnelllebigen Alltag heute gar nicht mehr so wahrnimmt.
Vielleicht sind wir auch nur harte Tagträumer, aber...
Wir sind weich geworden.
Oder sowas. Aber ich mag diese Welt. Also ich mag das wirklich sehr, sehr gerne. Wie gesagt, du hast mir jetzt im Hip-Hop beschrieben und ich konnte mich dann direkt wiedersehen. Aber ja, also auch bei D'Angelo kann ich super nachvollziehen, weil auch, ich finde einfach auch seine Alben sind so strukturiert. Also es hat ja auch irgendwo einen roten Faden. Ich finde bei Voodoo auf jeden Fall... Black Messiah auch, aber auch Brown Sugar. Also das ist immer ein roter Faden und du bist gefühlt in derselben Atmosphäre. Und also ich frage mich eher, wie kannst du da nicht eintauchen?
Ja, wie gesagt, bei Wu-Tang kommt es bei mir noch nicht so ganz an.
Ja.
Aber ich verstehe, also ich glaub's dir. Es ist für mich glaubwürdig, wenn du das so erzählst, wie du es gerade beschrieben hast. Ich kaufe dir das 100% ab.
Na, D'Angelo... Ein wirklich großer, großer Künstler. Ich glaube, wir waren beide sehr, sehr traurig.
Also während wir die Folge aufnehmen, es kommt durch mich hindurch.
Ja.
Also ich werde jetzt hier nicht auf die Tränendrüse klicken. Aber es macht schon was mit einem, darüber nachzudenken, dass er einfach nicht mehr unter uns weilt. Und ich sage das immer so, ich kannte diese Person nicht persönlich. Ich habe seine Hand nie geschüttelt, ich habe nie ein Wort mit dem gewechselt. Aber durch das, was er uns in dieser Welt hier hinterlassen hat, wird immer ein Teil von mir sein, so pathetisch es gerade klingen mag. Ich sage immer, Legenden sterben nicht, wenn sie sterben, Legenden sterben, wenn sie vergessen werden. Und in meiner Welt, denke ich jetzt mal, wird D'Angelo nie vergessen werden.
Ja, und ich glaube auch, diese Folge ist einfach auch irgendwie ein großes Dankeschön an dem, was er eben hinterlassen hat.
Absolut.
Dementsprechend ist es traurig, definitiv, dass er nicht mehr unter uns weilt. Aber es ist schön, ihn einfach immer noch hören zu können und das Gefühl zu haben, er ist einfach irgendwie immer noch da.
Und wenn diese Folge kein Mensch hört, dann weiß ich aber, ich habe meinen Danke an D'Angelo ausgedrückt. Und das war, glaube ich, mir tatsächlich sehr wichtig für heute. Okay, dann würde ich sagen, haben wir es doch wieder mal geschafft. Wir sind jetzt nicht auf die Songs eingegangen, also wir hätten noch viel tiefer in die einzelnen Songs reingehen können, aber ich glaube...
Irgendwann mal vielleicht, ne?
Ja, dann würdest du jetzt hier die Folge komplett überladen. Aber du kannst die 3 Alben in, 2,5, 3 Stunden hören? Also das sind 2,5, 3 Stunden Lebzeiten. Und dir geht's gut in diesen 2,5, 3 Stunden. Gut. Das ist ein guter Herr-der-Ringe-Film. Gut. Dann danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Vielleicht konnten wir den einen oder anderen, der D'Angelo noch nicht kannte, für ein bisschen unserer Zuneigung begeistern.
Also ich habe den einen oder anderen Hörer, also der mir auch immer das Feedback gibt, er hört unsere Folge und muss danach das entsprechende Album hören. Also das ist vielleicht auch bei diesem
Mal. Wenn das bei irgendjemandem der Fall ist, ich möchte wirklich hören, wie es ist, wenn man das erste Mal D'Angelo hört. Wenn es da irgendjemanden gibt, der D'Angelo nicht kannte und jetzt zum ersten Mal D'Angelo hört, bitte, 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 wirklich, bitte, 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 das interessiert mich sehr. Schreibt uns und erzählt uns, wie es war, wenn ihr das erste Mal D'Angelo 2, 3 Songs gehört hat. Setzt euch mal bitte hin, 10 Minuten, 15 Minuten, mal 2, 3 Songs komplett durchlaufen lassen. Handy beiseite, nur die Songs hören und Musik aufnehmen. Mich würde wirklich interessieren, wie es ist, nochmal ein erstes Mal D'Angelo zu hören. Okay? So. Puh. Kurz mal wieder sammeln, ey. Okay. Dann würde ich sagen, wir beenden die Folge jetzt hier. Schreibt uns sehr gerne an unseren Instagram-Kanal @dieliethaber oder per E-Mail dieliethaber@gmail.com. Gebt uns eine Information, wie euch die ganze Folge gefallen hat oder wie D'Angelo euch gefällt. Oder auch vielleicht für andere Folgenthemen. Was würde euch noch so gefallen? Lasst es uns gerne wissen. Bewertet diesen Podcast gerne bei Apple Podcasts, Spotify und auf den üblichen Plattformen. Und dann hoffe ich, dass wir auch beim nächsten Mal eure Unterstützung wieder bekommen und ihr beim nächsten Mal wieder einschalten werdet. Dann wünschen wir euch an dieser Stelle einen wundervoll entspannten Tag. Genießt D'Angelo. Ciao und bis dann.
Bis dann.
Das war eine Folge von Die Liedhaber. Präsentiert von Pat und Ash.